Als ich in meinem einen Jahr in Costa Rica war, da hatten wir einmal, sind wir als Gruppe miteinander unterwegs gewesen, weil wir einmal quer durchs Land fahren wollten. Irgendwo an der Küste gab es so ein Gruppentreffen von allen Jugend mit einer Missionsbasis aus Costa Rica. Und dann zu dem Zeitpunkt war ich noch in der Jüngerschaftsgruppe. Wir waren also so um die 20 Leute mit zwei, vielleicht auch 30 fast schon, mit zwei großen Autos, das weiß ich noch. Das waren immer so Vans, wo irgendwie an die 12, 14 Leute reinpassten und sind dann halt quer durchs Land gefahren. Ja, und irgendwann sind uns die Autos irgendwie ein bisschen stehen geblieben. Es waren natürlich alte Autos, es ist eine Missionsgesellschaft, die haben jetzt nicht so die neuen Dinger. Und das erste Auto fing an, Probleme zu machen, wir mussten anhalten. Ich glaube, einen Reifen wechseln oder sowas. Dann fing das zweite Auto an, Probleme zu machen, wollte nicht wieder anspringen. Und wir standen so ein bisschen, haben gewartet, haben gehofft, dass die Leute, die ein bisschen Ahnung von Autos haben, zumindest haben es ein paar versucht, das irgendwie gerettet kriegen, haben ein bisschen gebetet und ansonsten haben wir da halt einfach am Straßenrand als Gruppe gewartet und ja, das passiert dann halt schon mal. Ja, und dann kam irgendwann auf einmal jemand aus der näheren Umgebung, wir kannten die Person nicht, die kam auf uns zugerannt und meinte, vorsichtig, vorsichtig, da machen sich gerade Leute auf dem Weg, um euch zu überfallen. Und das war so ein Schockmoment für uns, das könnt ihr sicherlich vorstellen. Das war so ein Moment, wo erstmal alles so einmal, okay, was passiert jetzt? Wir sind hier mitten im Nirgendwo gewesen, da war nicht viel, da war definitiv keine Stadt. Die meisten von uns waren keine Costa Ricaner, kannten kein Spanisch, waren eher Gringos, also die weißen Amerikaner oder Europäer, was auch super gut zum Überfallen ist. Costa Rica ist nicht das sicherste Land und da sollen jetzt Leute kommen und uns überfallen wollen. Könnt euch sicherlich vorstellen, diese Situation hat sich ziemlich bedrohlich für uns angefühlt. Alle Mädels wurden dann erstmal schnell hineingeschickt in die Vans und die Türen zugemacht, um irgendwie ein bisschen Sicherheit zu bieten. Und dann saßen wir in diesen Vans, die Jungs und Männer standen draußen drumherum und haben versucht, das Auto weiter schnell zum Laufen zu kriegen und haben gebetet, dass nichts passiert. Und um die Geschichte dann schnell aufzulösen, es ist nichts passiert, es ist niemand gekommen. Keine Ahnung, was da hätte kommen wollen oder auch nicht, aber da hat Gott uns beschützt. Aber es war auf jeden Fall eine Situation, in der ich echt merkte, wie so mein Herz in die Hose gerutscht ist und ich mich echt bedroht fühlte in dem Moment und auch nicht wusste, was passiert jetzt. Und ich habe ja schon angekündigt, heute geht es ein bisschen um Bedrohung und auch die Jünger erleben eine Bedrohung in unserer Geschichte heute. Und ich möchte Apostelgeschichte 4 lesen. Während sie zum Volk redeten, traten zu ihnen die Priester und der Hauptmann der Tempelwache und die Sadduzäer. Die verdroß, dass sie das Volk lehrten und verkündigten in Jesus die Auferstehung von den Toten. Und sie legten Hand an sie und setzten sie gefangen bis zum Morgen, denn es war schon Abend. Aber viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg etwa auf 5000. Als nun der Morgen kam, versammelten sich ihre Oberen und Ältesten und Schriftgelehrten in Jerusalem. Auch Hannas, der Hohepriester und Kaiphas und Johannes und Alexander und alle, die vom Geschlecht der Hohepriester waren. Und sie stellten sie in die Mitte und fragten sie, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen der Wohltat an dem kranken Mann verhört werden, wodurch er gesund geworden ist, so euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesus von Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser gesund hier vor euch. Das ist der Stein von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. Und in keinem anderen ist das Heil, auch kein anderer Name unter dem Himmel dem Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren und wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus unterwegs gewesen waren. Sie sahen aber den Menschen, der gesund geworden war, bei ihnen stehen und wussten nichts dagegen zu sagen. Da hießen sie hinausgehen aus dem Hohen Rat und berieten miteinander und sprachen: Was wollen wir mit diesem Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen, und wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden dürfen. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu verkünden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen: Urteilt selbst, ob es vor Gott gerecht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nicht wussten, wie man sie hätte bestrafen können. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mann war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. Es ist schon ein bisschen in dem Text durchgegangen. Als ich das letzte Mal vor 2 Wochen gepredigt habe, da habe ich über die Geschichte gepredigt, wo Jesus den gelähmten Mann heilt. Und das ist jetzt die Fortsetzung. Also die Geschichte war noch nicht fertig, nachdem, nicht Jesus, wo Petrus den gelähmten Mann heilt. Die Geschichte war noch nicht fertig, nachdem der Mann geheilt wurde, sondern es geht dann damit weiter, dass dann alle Menschen natürlich kommen und sagen: Oh, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Und Petrus und Johannes, oder besonders Petrus in dem Moment, dann auch erzählen, was passiert ist. Sie reden darüber, was passiert ist. Also im Hof des Tempels sammelt sich eine Menschentraube und Petrus in der Mitte und Johannes in der Mitte, und sie erzählen, sie lehren darüber, was Jesus getan hat und wie es passieren konnte, dass dieser Mann geheilt wird. Und dann geschieht diese Szene, die wir jetzt gerade gelesen haben. Die Priester bekommen natürlich mit, dass in ihrem Tempel etwas passiert. Sich da eine Menschenmenge um 2 Männer ansammelt und dass diese Menschen etwas lehren. Und natürlich sind sie nicht so begeistert darüber. Und dementsprechend werden jetzt Johannes und Petrus erstmal festgenommen. Ein bisschen kann ich das nachvollziehen. Wenn jetzt einfach hier jemand in die Gemeinde hineinkäme und anfangen würde, hier vorne euch was zu predigen, würden wir Ältesten auch erstmal schief gucken. Und wenn das dann noch irgendwas ist, was gegen die Lehrpredigten dessen geht, was wir hier sagen, dann würden wir die Person auch ganz schnell von hier vorne wegnehmen und sagen: Ja, das geht jetzt aber nicht, dass du hier einfach meinst, die Bühne zu nutzen. Das war der Tempel der Priester, der Hohepriester. Das war deren Bereich, deren Ort, wo sie waren, wo sie gelehrt haben, wo sie geherrscht haben, ein Stück weit. Natürlich waren sie nicht begeistert zu sehen, dass 2 einfach auftauchen und was lehren. Und dann auch noch etwas lehren, was nicht mit dem zusammenpasst, was sie tun oder was sie denken. Also die 2 werden gefangen genommen. Und dann auch vor den Hohen Rat gestellt am nächsten Tag. Das liegt einfach daran, dass es halt schon Abend war. Ich will die Geschichte jetzt nicht nacherzählen, wir haben sie ja gerade gelesen. Aber ich habe mich beim Lesen dieser Geschichte gefragt: Petrus und Johannes sind nicht zum ersten Mal in den Tempel gegangen, haben wir beim letzten Mal gehört. Das war einfach ihre alltägliche Routine. Sie hatten jetzt auch nicht geplant, den Gelähmten zu heilen, sondern das ist ihnen so über den Weg gestolpert und dann haben sie das getan. Aber sie wussten, wer in diesem Tempel ist. Sie wussten, dass das der Ort der Priester und der Hohepriester und Sadduzäer ist. Sie kannten die Hohepriester und Sadduzäer. Und später im Text sagen sie ja auch nicht zu Unrecht: Ihr habt Jesus gekreuzigt. Also nicht nur sie kannten sie, sondern sie haben immer wieder die Konfrontationen erlebt, die Jesus mit ihnen hatte. Und sie haben erlebt, wozu diese Menschen fähig sind, wenn ihnen jemand im Weg steht und wenn sie nicht begeistert von jemandem sind. Und das bringt mich zu der Frage, warum haben sie nicht geschwiegen? Sie hätten ja heilen können und einfach schnell verschwinden. Niemand hat sie gezwungen, jetzt großartig was zu lehren, zu erzählen. Das hat ja das ganze Problem quasi erst ausgelöst. Warum haben sie nicht geschwiegen? Also ich glaube, ich hätte es getan, wenn ich gewusst hätte, dass so ein Ärgerpotenzial da ist, so ein Bedrohungspotenzial ein Stück weit, also auch wirklich Bedrohung in der Hinsicht von, diese Menschen haben Jesus umgebracht und ans Kreuz gebracht, was am Ende gut war, natürlich, inzwischen versteht man, dass das richtig war, aber ich glaube, meine menschliche Reaktion wäre gewesen, schnell zu verschwinden und zu versuchen, keinen Ärger zu kriegen. Warum haben sie das nicht getan? Stattdessen haben sie die Gelegenheit ergriffen, von Jesus zu erzählen, wohlwissend der Konsequenzen. Und ich glaube, dann landen wir bei dem, worüber ich in der Einleitung vom Gottesdienst heute gesprochen habe, Überzeugung. Ich glaube, so etwas kann man nur tun, wenn man felsenfest von etwas überzeugt ist. Die beiden Jünger waren mit Jesus unterwegs, sie hatten ihn erlebt und sie sind felsenfest davon überzeugt, dass Jesus der versprochene Messias ist. Und am Ende sagen sie es ja auch selber, wir können gar nicht anders, als davon zu berichten, selbst wenn ihr es uns verbietet. Wovon man überzeugt ist, das wird aus einem rauskommen. Ich kenne jemanden, der ist von Apple absolut überzeugt. Apple ist definitiv besser als irgendwelche anderen Computer. Und in jeder Diskussion, in der es um Computer geht, in jeder Diskussion, in der man über Handyvergleiche redet, in der Handys irgendwie hinausgenommen werden, kommt das durch. Dass die Person davon überzeugt ist, dass Apple die besten Produkte herstellt. Oder etwas anderes, wo ich erlebt habe, dass diese Gemeinde oder viele in dieser Gemeinde sehr überzeugt davon sind, sind Campingurlaube. Mit dem Wohnwagen unterwegs sein. Das haben wir seit den 2,5, fast 3 Jahren, in denen wir jetzt in der Gemeinde sind, hören wir das immer wieder und Menschen sind sehr überzeugt davon, dass das die beste Art ist, Urlaub zu machen. Mit einem Campingwagen unterwegs zu sein, oder? Ich merke, heute sind nicht so viele davon hier im Gottesdienst. Ich hatte etwas mehr Zuspruch erwartet. Aber das, wenn man von etwas überzeugt ist, dann kommt das durch. Dann erzählt man davon. Wenn man von einem Fußballverein überzeugt ist, dann kommt das durch. Bei jeder Diskussion, in der es auch nur ansatzweise um Fußball oder Sport geht, wird das irgendwie rauskommen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele andere Beispiele noch. Wovon man überzeugt ist, das erzählt man, das geht raus. Da kann man nicht von schweigen. Das kommt irgendwann kommt das raus, dass man davon überzeugt ist. Also nicht nur, was man denkt, was gut ist, sondern wovon man überzeugt ist, felsenfest überzeugt ist, dass das Gute ist und das Richtige und das meistens für einen selber, manchmal auch für andere. Das muss nicht immer sein, dass man davon überzeugt ist, dass andere das auch haben müssen, aber definitiv davon überzeugt ist, dass das für einen selber das Richtige und das Beste ist. Das kommt raus. Und die Jünger sind überzeugt von Jesus. Und es merkt dann dieser Hohe Rat, auch die Gerichtsversammlung. Vers 13 heißt es, sie sahen den Freimut des Petrus und Johannes und wunderten sich, denn eigentlich waren das doch ungelehrte Leute. Sie sind sogar überrascht, wie doch so einfache Leute so überzeugend von Jesus reden können. Was wiederum auch zeigt, dass man nicht gebildet sein muss, um überzeugt zu sein. Aber wieso waren die Jünger so überzeugt von Jesus? Ich meine, ich könnte jetzt hier vorne stehen und sagen, boah, ihr müsst alle überzeugt sein. Also wenn ihr nicht richtig überzeugt seid von Jesus, dann ist irgendwas falsch. Aber ich glaube, das ist zu schnell. Und ich würde eher fragen, wieso sind Sie so überzeugt? Was bringt Sie zu dieser Überzeugung? Und ich glaube, da ist der Schlüssel darin, dass Sie sagen, wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und erlebt haben. Sie haben Jesus erlebt. Sie haben ihn gesehen. Sie haben mit ihm gelebt. Sie haben Erlebnisse mit Jesus gehabt. Sie haben Begegnungen mit Jesus gehabt. Und das bringt sie zu der Überzeugung. Die Überzeugung, die haben sie nicht selbst irgendwie herbeistricken müssen oder sowas. Sondern die Überzeugung gründet sich aus dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Wir können nur von Jesus überzeugt sein, wenn wir ihn erleben. Wenn wir erleben, wie er unser Leben bereichert, wie er unser Leben verändert, wenn wir erleben, dass Vertrauen in Gott sich lohnt. Dass er da ist in unserem Leben, dass es gut ist, mit Gott zu leben. Wenn wir das erleben, dann können wir auch überzeugt von ihm erzählen. Und damit sage ich nicht, dass wir nur überzeugt sein können, wenn alles glatt läuft in unserem Leben. Weil die Bibel sagt nie, dass das Leben als Christ glatt läuft. Und tatsächlich finde ich, oft erlebt man Gott in schwierigen Momenten viel, viel mehr als in Höhepunkten des Lebens. Wenn man durch tiefe Täler geht, wenn man durch Phasen geht, die schwer sind, die einen herausfordern, ist man viel offener, oft Gott zu erleben. Auch hilfloser ein Stück weit, dass man sich auch hinwendet und sagt, ich brauche dich, als wenn es einem gut geht. Und meine Erfahrung ist, dass man dann oft viel mehr in der Beziehung wächst, als in den Phasen, wo es einem wirklich gut geht. Aber wenn man erlebt, dass Gott treu ist, dass er versorgt, dass er da ist, dass er vergibt und ihr könnt die Liste weitermachen mit dem, was ihr erlebt habt, dann hilft das Leben zu meistern, dass er hilft, das Leben zu meistern, dann sind das alles Dinge, von denen man überzeugt berichten kann. Weil das ist das, was wir erlebt haben mit ihm. Deswegen die Frage heute, was habt ihr mit Gott erlebt? Wo habt ihr Gott erlebt? Das Zweite, worüber ich heute in diesem Text sprechen möchte, das ist die Bedrohung, der Petrus und Johannes ausgesetzt sind. Also zum einen ist es diese bedrohliche Situation der Gerichtsverhandlung und einer Nacht im Gefängnis. Das wird sicherlich nicht angenehm gewesen sein. Und man hängt natürlich dann auch so ein bisschen, okay, wie geht das aus? Hoffentlich geht das gut für uns aus. Und dann wären sie auch noch bewusst bedroht vom Hohen Rat, dass sie über Jesus nicht weiterreden sollen. Also da steht ja wirklich im Text, dass der Hohe Rat sie bedroht, dass sie nicht reden sollen. Und wenn man die Apostelgeschichte weiterliest, wird man feststellen, das ist auch nicht das letzte Mal gewesen, dass sie Bedrohung erlebt haben, sondern das passiert tatsächlich immer wieder. Und das bringt mich dann zu dem Thema Bedrohung im Leben eines Christen. Ist man heutzutage immer noch Bedrohungen ausgesetzt, wenn man Christ ist? Oder ist das etwas, was jetzt nur Johannes und Petrus erleben mussten und das tut uns wirklich leid für die zwei, aber es waren halt Apostel und wir wissen aber, bei uns passiert da nichts. Da muss ich leider enttäuschen. Ja, Bedrohungen kann man auch heute immer noch erleben als Christ. Jesus selbst warnt seine Jünger schon in Johannes 15, Vers 18 und sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst ihr, dass auch sie mich gehasst haben. Also Jesus selber ist schon bewusst, ich werde gehasst und dementsprechend wird es für euch als meine Nachfolger nicht besser gehen. Und das gilt nicht nur für seine Jünger, das gilt dann auch weiter. Das erleben die Gemeinden im Neuen Testament. In vielen Briefen kommt das Thema Verfolgung, Bedrohung immer mal wieder vor. Das schreibt zum Beispiel auch Paulus an Timotheus, dass er sagt, du bist mir gefolgt und dann spricht er ganz viele Dinge auf und unter anderem in Verfolgung. Und sagt dann auch selber, was für Verfolgungen ertrug ich da. Also Paulus hatte Verfolgung erleben müssen, Timotheus hatte Verfolgung erleben müssen. Und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter und sagt, 1. Timotheus 3, Vers 12, und alle, die fromm leben wollen in Jesus Christus, müssen Verfolgungen erleiden. Ja, das ist jetzt erstmal ein Satz, der nicht so Spaß macht zu lesen. Wenn wir dann in die Kirchengeschichte hineinschauen, dann erleben wir auch da oder sehen wir auch da immer wieder, dass es Verfolgung gab. Dass Christen aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt Verfolgung erlitten haben. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und wenn wir uns heute angucken, dann sehen wir, dass es das auch heute noch gibt. Die meisten von euch kennen sicherlich Open Doors. Open Doors ist eine Organisation, die sich genau für diese Christen einsetzt, Christen in Verfolgung, und jedes Jahr einen Katalog erstellt mit den Ländern, wo die größte Verfolgung zurzeit ist. Ich weiß nicht, was jetzt gerade auf Nummer 1 ist, aber ich weiß, es gibt genügend Länder, und es schreckt mich immer wieder, wie viele Länder sie auflisten, wo Christen Verfolgung erleiden. Einfach deshalb, weil sie Christen sind und weil sie sagen, ich gehöre zu Jesus. So, jetzt leben wir aber zum Glück in Deutschland. In einem Land, wo wir keine Verfolgung haben, wo wir unseren Glauben frei leben dürfen, wo wir uns einfach hier treffen können, ohne Angst haben zu müssen, dass die Polizei vor der Tür steht oder irgendwas. Das ist schon mal ziemlich schön. Ich muss sagen, da bin ich auch sehr froh drüber. Und dennoch glaube ich, auch wenn wir nicht direkt Verfolgung erleben, können wir sehr wohl Bedrohung in unserem Leben erleben als Christen. Und auch das sollte eigentlich überraschen, wenn es geschieht, weil Jesus ja selber schon zu seinen Jüngern gesagt hat, will jemand mir nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Das Kreuz war damals das Symbol des Todes. Das heißt, mit dieser Frage oder mit dieser Aussage sagt Jesus, bist du bereit, dass du etwas verlieren könntest, wenn du mir nachfolgst? Das muss nicht immer das Leben sein. Das ist der Extremfall, dass man das Leben verliert. Man kann auch andere Dinge verlieren in seinem Leben. Aber das Nachfolge, das Leben mit Gott, einem etwas kosten kann, da ist Jesus von vornherein offen drüber. Das versteckt er nicht und sagt irgendwo so ganz unten in den ganz unten im untersten Fach, oder wenn du den Vertrag hast, ganz unten, ganz klein gedruckt. Da steht dann übrigens noch drin, dass du auch was verlieren könntest oder sowas. Sondern er ist von vornherein offen darüber und redet mit seinen Jüngern auch und auch mit Leuten, die zu ihm kommen, und sagt, Leben mit mir, Leben mit Gott bedeutet, dass du auch etwas verlieren kannst. Also ja, auch heutzutage können einem noch Bedrohungen geschehen. Es können enge Freunde sein, die man verliert, weil sie nicht verstehen, dass man Dinge macht oder nicht macht als Christ, weil sie sich lächerlich über einen machen. Es kann Familie sein. In manchen Fällen ist ja auch Familie, aus der man kommt, nicht immer christlich. Es kann ein guter Arbeitsplatz sein, wenn man sich gegen etwas stellt oder etwas nicht macht, was der Chef sagt, wenn man sagt, das kann ich mit meinem Glauben nicht zusammenbringen. Es kann die Chance darauf sein, seinen guten Ruf zu verlieren. Und ich glaube auch noch irgendwie einiges mehr. Es kann hier in der Gesellschaft, in unserer deutschen Gesellschaft, sein, wenn wir uns zu Themen positionieren, aus biblischer Sicht positionieren, dass wir als engstirnig und intolerant beschrieben werden. Zum Beispiel Homosexualität wäre so ein Thema. Also auch gesellschaftlich kann man etwas verlieren. So, aber wenn wir jetzt lernen, wir können etwas verlieren und es kostet uns etwas, dann bleibt schon die Frage, warum sollen wir uns das denn antun? Warum sollen wir uns dieses Leben als Gläubige antun, wenn wir am Ende doch bedroht werden könnten. Und ich glaube, dann komme ich zum Anfang zurück, zum ersten Punkt. Ich glaube, dass man sich das nur antut, wenn man überzeugt von etwas ist. Man kann das sich nur antun, wenn man überzeugt von Gott ist und davon, dass das Leben mit Gott besser ist als das Leben ohne ihn. Dass das Leben mit Gott es wert ist. Und davon überzeugt sein kann man nur, wenn man ihn erlebt in seinem Leben. Wenn man erlebt, dass man einen Sinn im Leben jetzt hat durch Gott, dass er einem Sinn gibt, dass jemand immer da ist, dass man nicht alleine ist, dass Gott das Leben verändert hat zum Guten, dass er vergibt, dass er bedingungslos liebt und so weiter. Wenn man dies erlebt, wenn man von Gott überzeugt ist und einem Leben mit ihm, dann kann man Bedrohungen auch aushalten. Musst du da so ein bisschen an die Ehe denken. Ich weiß nicht, wer von euch den Vers kennt, Ehe ist hart. Ehe ist anstrengend. Also das ist das, womit ich auch immer so ein bisschen aufgewachsen wurde, dass gesagt wurde, ja, Ehe ist schon auch irgendwie gar nicht so einfach, Ehe ist schon auch irgendwo hart. Ist es auch, wenn man kommt als zwei Individuen zusammen und muss sich irgendwie finden, Kompromisse finden. Und trotzdem gehen so viele die Ehe ein. Warum gehen so viele die Ehe ein? Weil es so viel besser ist, zu zweit zu sein als alleine. Weil es so viel schöner ist und man am Ende so viel mehr rauskriegt, wenn man sich darauf einlässt, dass es hart ist und diesen harten Kampf kämpft. Und auch in diesen Bedrohungen, die man im Leben als Christen erleben kann, ist man nicht alleine. Und das zeigt auch der Bibeltext. Da heißt es nämlich im Vers 8, als Petrus dann gefragt wurde und er antwortet, heißt es, Petrus voll des Heiligen Geistes antwortet. Also der Heilige Geist ist in dem Moment in Petrus. Er antwortet nicht als Petrus nur. Er steht da nicht alleine als Petrus vor dem Hohen Rat, sondern der Heilige Geist ist bei ihm. Und der Heilige Geist ist auch bei uns. Er gibt uns den Mut und die Kraft. In Matthäus 28 sagt Jesus als letzten Satz an seine Jünger, bevor er weg ist. Das ist der allerletzte Satz. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Und dieser Zuspruch, der gilt auch uns heute noch. Amen.